Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zu Wir sorgen für Sie, der Podcast des Qualitätsverbunds Geriatrie, QVG. Sie erhalten hier Informationen von Experten für das Leben und die Gesundheit im Alter. Mein Name ist Kerstin Deiters und ich begrüße heute Frau Barbara Kleereiter. Frau Kleereiter ist unter anderem ausgebildete Pflegefachkraft und Expertin für alle Themen rund um das Thema Demenz. Wir sprechen heute über herausforderndes Verhalten bei Menschen mit Demenz. Meine erste Frage hierzu ist, was ist herausforderndes Verhalten?
Hallo zusammen. Das ist die Frage, wie viele Stunden habe ich Zeit, um diese Frage zu beantworten. Was ist herausforderndes Verhalten? Der Begriff herausforderndes Verhalten könnte uns auf eine falsche Spur führen. Man könnte denken, ja, die Person mit Demenz möchte mich herausfordern, indem sie vielleicht immer wieder nachfragt oder indem sie nachts aufsteht und irgendwelche Dinge macht, die sie vielleicht vorher nicht gemacht hat. Der Begriff herausforderndes Verhalten wurde geprägt 2003. Da haben sich Experten zusammengesetzt und haben gesagt, wie könnten wir eigentlich so Verhalten von Menschen mit Demenz beschreiben? Und herausforderndes Verhalten bedeutet, dass das Verhalten uns herausfordert, zu verstehen, was hinter dem Verhalten eigentlich für ein Bedürfnis oder für einen Wunsch steht. Mit anderen Worten könnte man sagen, dass herausforderndes Verhalten für die Person mit Demenz aus deren Sicht immer einen Sinn gibt. Und die Herausforderung ist für uns herauszufinden, welcher Sinn, welches Bedürfnis, welche Not steckt hinter dem Verhalten. Deswegen heißt es herausfordernd.
Wie äußert sich herausforderndes Verhalten genau?
Das, ja, wenn wir jetzt so Angehörige ansprechen, dann ist es ein Herr, der in der Nacht häufig aufsteht. Das ist vielleicht eine Person, die aggressiver als sonst vielleicht reagiert, wütender. Es ist eine Person, die vielleicht extrem passiv ist, oder es ist jemand, die die ganze Zeit singt oder Hallo ruft oder Dinge macht, vielleicht so unangemessen mit Essen umgeht, irgendwie Essen einsteckt oder versteckt, solche Verhaltensweisen. Oder auch starke Angst zeigt, vor allem Angst hat, sich nicht zutraut oder auch vielleicht extrem misstrauisch wird und sich bedroht fühlt, bestohlen fühlt. Das sind so Verhaltensweisen. Man könnte das so sagen, dass es Verhaltensweisen sind, die für die Person selbst oder für die Umgebung Stress hervorrufen. Und dann kommt noch dazu, die mit normalen, üblichen Interventionen nicht bewältigt werden können. Also wenn zum Beispiel jemand immer wieder Hallo ruft oder immer wieder fragt, dann sage ich meinem Vater, Papa, das habe ich dir schon gesagt. Und dann fragt der Vater aber 5 Minuten später nochmal die gleiche Frage. Dann sage ich nochmal, Papa, das habe ich dir schon erklärt, das ist so und so. Und nach ein paar Minuten fragt er nochmal. Das heißt, das Verhalten immer wieder zu fragen und ich gebe immer wieder die Antwort, das verändert sich nicht. Dann würde man von herausforderndem Verhalten sprechen. Also das Verhalten, ich habe es ja vorher schon gesagt, fordert uns heraus zu fragen, was ist eigentlich für den Mensch mit Demenz für eine Not, für ein Bedürfnis dahinter? Und so, wenn man das jetzt so mit Profis bespricht, die würden dann das auf eine Formel bringen, die sagen, jedes Verhalten ist ein Kommunikationsversuch. Die Person sagt immer etwas damit, mit dem Verhalten. Aber wir wissen natürlich nicht genau, was die Person sagen möchte. Und man kann sie auch nicht fragen. Das ist also, man ist da wirklich so ein bisschen, bewegt man sich im Nebel. Aber was wirklich ganz, ganz wichtig ist, ist zu sagen, dass man das Verhalten im Kontext der Demenzerkrankung sehen muss. Ja? Also wenn jemand vielleicht auch sagt, ich bin bestohlen worden, ihr steckt hier alle unter einer Decke, dann bedeutet das nicht, dass der Demenzerkrankte auf einmal plötzlich seinen wahren Charakter zeigt oder jetzt irgendwie auf einmal plötzlich böse geworden ist, sondern das bedeutet, dass die Person vielleicht nicht zeitlich orientiert ist, nicht wirklich weiß, was jetzt hier real stattfindet und sich das versucht zu erklären. Und ein Erklärungsversuch, aber das Verhalten darf man nicht losgelöst von der Demenzerkrankung betrachten.
Man muss also so ein bisschen auf Ursachenforschung gehen.
Woran
könnte das liegen?
Ja, woran könnte das liegen, genau? Und das ist für Angehörige oft wirklich, wirklich schwer. Das muss man ganz klar sagen. Das ist ein ganz schwieriger, eine ganz schwierige Suche. Und dann, da kommen wir ja gleich auch noch zu, ist es immer gut, wenn man sich auch Unterstützung nimmt. Manchmal sind die Situationen so herausfordernd, dass man das gar nicht alleine bewältigen kann.
Wie kann ich denn herausforderndes Verhalten vermeiden oder wie kann ich das präventiv beeinflussen, dass es gar nicht erst dazu kommt?
Das ist ja eine gute Frage, ne? Weil das ist ja etwas, glaube ich, was für Angehörige wirklich, wirklich wichtig ist. Ich würde mal sagen, alle so Situationen, die vielleicht die Angehörigen selbst oder die Person mit Demenz so in Stress bringen. Also wenn man zum Beispiel einen Termin hat und das knapp plant, dass man irgendwie sagt, um 9 Uhr müssen wir beim Augenarzt sein. Und das kann man eigentlich schon, weiß man vorher schon, das klappt nicht. Wenn man dann morgens irgendwie gestresst ist und sagt, du musst aber jetzt geh mal zur Toilette und jetzt zieh dich mal an, jetzt mach doch und die Schuhe noch. Also diese Situationen gelingen oft nicht. Dann könnte man wahrscheinlich sagen, nee, 9 Uhr, das schaffen wir nicht, können wir einen Termin um 11 haben. Also dann kann ich mit meinem Mann das in Ruhe machen, sowas. Oder wenn Situationen, ja immer eigentlich, wenn Stress entsteht, vielleicht ist viel Unruhe da, es kommt viel Besuch oder wenn die Person überfordert ist, dass es zu viele Informationen auf einmal sind, die ganze Situation zur Toilette und jetzt soll ich da mir noch die Hände waschen und da nebenan spielt das Radio und dann sind da noch andere Menschen, die sprechen, also so eine wirklich überfordernde Situation. Oder auch die Situation, wo es ein Muss gibt. Jemand muss die Tabletten nehmen. Jemand muss jetzt aufstehen. Jemand muss jetzt ins Bett gehen. Und du musst das machen. Das sind alles Situationen, die die Tendenz haben zu eskalieren.
Ja, gerade wenn das Menschen sind, die auch gerne selbstbestimmt
absolut
immer durchs Leben gegangen sind.
Ja, absolut. Ich mach's vielleicht mal an einem Beispiel klar. Sagen wir, das ist ein 83 Jahre alter Mann, der 40 Jahre als Werkzeugmacher gearbeitet hat und der Herr war das gewohnt, immer früh aufzustehen und nach dem Frühstück zur Arbeit zu gehen. Und während der Pensionierung hat der Herr das sehr genossen, dass er zu Hause ist und dass er nicht mehr zur Arbeit gehen muss und hat immer gesagt, ach, haben wir es gut. Und das hat er sehr genossen. Jetzt ist der Herr an einer Demenz erkrankt. Das heißt, er ist nicht mehr zeitlich und örtlich und zu sich selber als Person orientiert. Jetzt hat er gefrühstückt und kriegt den Impuls, ich muss zur Arbeit. Und jetzt kann man vieles richtig machen, aber man kann auch einiges nicht so günstig machen und dann ist es so, entwickelt sich die Situation eher positiv oder sie entwickelt sich negativ. So ein Reflex, den man meistens kriegt, wenn man als Angehörige das so mitbekommt, dass man dann sagt, du musst doch gar nicht mehr arbeiten, du bist doch schon lange pensioniert. Jetzt kann das auch wirklich sein, dass dann der Herr sagt, ach ja, das stimmt und weiter den Feierabend genießt. Es kann aber auch sein, dass die Person wirklich so zeitlich, örtlich desorientiert ist, dass die dann sagt, das ist doch Quatsch. Weil das für die Person selbst wirklich Realität ist. Er fühlt sich vielleicht 40 Jahre jünger und denkt, ich muss jetzt zur Arbeit gehen. Und dann sagt jemand, das stimmt nicht, ich brauche nicht gehen. Da knallen wirklich so Welten aufeinander. Und meistens ist es wirklich ungünstig, jetzt so zu widersprechen und zu sagen, nein, überleg doch mal, du bist doch schon 83, jetzt kann das sein, dass die Person mit Demenz dann wieder sagt, nein, das stimmt gar nicht, wie kommst du denn da drauf, so ein Quatsch. Und dann lädt sich die Situation immer weiter auf und hat wirklich die Tendenz zu eskalieren. Und das wäre wirklich sehr gut, wenn man das merkt, hier wird eine Situation immer... Ja, die Person wird immer wütender, das lädt sich immer mehr auf, dass man dann vielleicht denkt, okay, jetzt höre ich auf damit zu sagen, du musst nicht arbeiten, du bist 83 Jahre alt, das ist dann wirklich nicht mehr sinnvoll und vielleicht kann man dann mit dem Herrn spazieren gehen und sagen, komm, dann gehe ich mit, ich begleite dich ein Stück oder... Man gibt vielleicht eine andere Arbeit und sagt, du kannst mir hier aber helfen. So dieses Diskutieren wirkt sich meistens ungünstig aus.
Also man soll nicht immer alles richtigstellen wollen, sondern sich darauf einlassen, dass er in dem Moment eine Beschäftigung braucht.
Ja. Ich mache ja ganz viele Seminare auch bei Krankenpflegekräften und auch im Altenheim und wir sprechen immer davon, von der suchenden Haltung. Also die Angehörige oder der Angehörige braucht so eine Aufmerksamkeit, um mitzukriegen, welche Strategie, die ich hier gerade anwende, ist eigentlich günstig und welche ist ungünstig. Verstehen Sie? Also so, wenn ich was mache, wenn ich der demenzerkrankten Person sage, du bist schon 83, du musst nicht arbeiten, wir sind schon lange pensioniert und die sagt, ach ja, das stimmt, jetzt weiß ich es wieder, dann ist das ja günstig, ne? Ja, dann war es hilfreich. Mhm. Aber es kann sein, dass es einen Tag später, sage ich das wieder, und die Person mit Demenz sagt dann, so ein Quatsch, das brauchst du gar nicht hier so rumzuquatschen, dieses Pappelapapp geht mir auf die Nerven, dann merkt man, aha, jetzt verändert sich was, er wird eigentlich immer wütender, dass man dann sich selber sagt, ich muss da jetzt mit aufhören.
Und dass man dann eben was anderes versucht.
Genau, dass man dann was anderes versucht und immer so ein bisschen suchend bleibt. Jetzt kommt wirklich ich weiß nicht, ob das jedem gefällt, was ich jetzt sage. Im Umgang mit Menschen mit Demenz muss der Angehörige oder die Angehörige 100% der Verantwortung übernehmen, dass die Situation nicht eskaliert. Weil die Person mit der Demenz kann das nicht mehr. Das ist jetzt sehr, sehr, sehr hoher Anspruch, was auch nicht immer gelingen kann, aber so vom Prinzip ist es so, dass wenn ich merke, hier eskaliert etwas, hier kommt mein Angehöriger in Wut, der ist ganz aufgebracht, dann ist es wirklich eine gute Idee zu sagen, ich lasse es jetzt.
Kann da auch Ablenkung eine Strategie sein?
Ja, Ablenkung
vom Thema wegbringen?
Ja, genau. Ablenkung kann auch eine gute Strategie sein. Es gibt wirklich gute Strategien, aber die Möglichkeit zu sagen, ich höre jetzt damit auf, wenn ich sehe, dass das jemanden wütend macht und unruhig macht, dass eigentlich so der Zustand sich verschlechtert, dass man dann so klug ist und sagt, ich mach's nicht mehr. Wir reden dann irgendwie über was anderes oder ich gehe raus. Das ist eine gute Strategie.
Dann wäre also, wenn man jetzt nochmal zu dem Beispiel geht, dass da ein Mann, 83 Jahre alt, an Demenz erkrankt, morgens zur Arbeit gehen möchte, dass ich dann die Tagesstruktur vielleicht schon so anpasse, dass es zu dem früheren Leben passt.
Also, ja, dass man, genau, nach dem Frühstück vielleicht was Aktives genau, folgt, dass man rausgeht.
Genau, oder dass man irgendwo hingeht oder dass man... dass man irgendwie zusammen die Spülmaschine einräumt, ja, genau. Also irgendwie eine Aktivität folgt. Mhm. Und
ich könnte mir auch vorstellen, dass der Herr, der ja Werkzeugmacher war, dass man ihm Besteck gibt, was man polieren kann, also dass es so irgendwie ein bisschen dem entspricht, was er früher gemacht hat. Oder ja, vielleicht gibt es andere Geräte, ja, also das mit dem Besteck ist schon mal eine gute Idee oder ja, irgendwie etwas, was jetzt so Spülmaschine einräumen, das kann auch gut funktionieren, aber was vielleicht wirklich mit Werkzeug zu tun hat.
Mhm. Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass Orientierung im Alltag wahrscheinlich auch präventiv ganz viel bringt. Also, dass die wissen, was für ein Tag ist und ja. dass sie ein Gefühl für die Uhrzeit immer wieder bekommen,
ja.
indem man denen das sagt, wo sie sind.
Genau, das ist auch eine gute Idee. Und wenn man dann merkt, das hilft nicht mehr, nimmt man das auch zur Kenntnis und denkt sich, okay, dann sage ich das jetzt nicht immer wieder. Ne? Also das heißt, ich bin als Angehörige eher so in einer Situation, wo ich immer gucke, macht das jetzt hier die Situation besser oder verschlechtert es das? Und was heute gut war, kann sein, dass das morgen nicht mehr gelingt. Also es ist eine wahnsinnig anstrengende Situation für Angehörige. Das kann man auf jeden Fall schon mal so sagen, weil es braucht so eine wirkliche Flexibilität.
Ja, dass man sich immer wieder anpassen
ja,
muss.
Ja, genau. Eine ganz hohe Anpassungsleistung, genau. Mhm. Ich würde aber vielleicht gerne noch dazu sagen, dass das, was ich jetzt so sage oder worüber wir uns jetzt so unterhalten, über diese hohe Anpassungsleistung, sagen wir mal, das ist sowas wie, wie soll ich sagen, das ist so ein ganz hohes Ziel. Aber die Angehörigen, die jetzt so zuhören, die sollen auch wissen, dass sie dieses Ziel nie wirklich erreichen. Man hat ja noch sein eigenes Leben und man hat auch die eigenen Gefühle. Aber dass es vielleicht so etwas gibt, wo man weiß, im Grunde weiß ich, dass ich mich anpassen muss und dass ich immer ganz flexibel sein muss und dass ich eskalierende Situationen aufhören muss damit. Aber es gelingt mir nicht immer und dann wäre es gut, wenn man sich das auch verzeiht.
Ja, dass man zwar die Verantwortung trägt in der Situation, aber dass man eben auch sich eingestehen muss, dass es eben nicht perfekt ist.
Absolut, das ist total wichtig, weil wenn man so sagt, heute nehme ich mir vor, heute bin ich ganz flexibel, heute gehe ich ganz doll auf meinen Mann ein oder meine Frau, dann wird das nicht gelingen, weil man das nicht kann. Es ist so ein bisschen so, sagen wir mal, wie so ein Segelschiff, ne? Ich habe ein Ziel, und dann richte ich immer so das Segel danach aus. Das heißt, das Ziel ist, dass ich mich einstelle und konfrontierende Situationen vermeide. Aber ich weiß, dass ich es nicht immer schaffen kann, aber in die Richtung segel ich. Ich weiß nicht, ob das Bild hilfreich ist, aber
ja,
so,
doch,
das ist wie so eine Vision, die man nie erreicht, wie die Bergpredigt oder das Grundgesetz. Ne? Das werden wir nie wirklich erreichen, aber es ist gut, es zu haben, so vielleicht als
diesen
Ausrichtung.
Anspruch genau. zu haben, dass man eben flexibel ist.
Genau.
Und das gelingt dann mal mehr und mal weniger
genau.
gut.
Mhm.
Ja, da haben wir im Grunde genommen auch schon viel über Maßnahmen gesprochen, die man ergreifen kann, wenn sich herausforderndes Verhalten zeigt. Haben Sie da noch ein ganz konkretes Schema, wie man vielleicht in der Kommunikation mit an Demenz erkrankten Menschen in solchen Situationen umgehen kann?
Es gibt, das Buch gab es mal umsonst, das heißt Kommunikationshilfen bei Demenz von Jenny Paul. Das ist eine Engländerin und die hat die ABC-Regel entwickelt. Und das heißt deswegen A, weil das heißt, also die ABC-Regel entwickelt und die Anfangsbuchstaben kommen dann aus dem Englischen. Und das erste ist, A bedeutet vermeide Konfrontation, B heißt handle zweckmäßig Und C ist, formuliere das Gefühl und spende Trost. Vielleicht können wir auf die einzelnen Punkte mal eingehen und mal, dass ich kurz erläutern kann, was das heißt, damit das für die Hörer und Hörerinnen noch ein bisschen klarer wird. Weil ich halte diese Regel für wirklich sehr, sehr einfach, aber auch wirklich potent. Also A ist, es ist eine Situation und ganz klar ist hier die erste Regel, vermeide Konfrontation. Da ist das wieder drin, dass ich hundertprozentig die Verantwortung übernehmen muss, dass das nicht eskaliert. Normalerweise wäre das vielleicht so, wenn eine Situation eskaliert, früher mit dem Ehemann oder mit der Ehefrau, hat man dann nachher drüber gesprochen und hat gesagt, ja, ich war auch da wirklich ein bisschen aufbrausend. Und dann sagt der Partner, die Partnerin, ja, ich war auch irgendwie ein bisschen schlecht gelaunt. Und deswegen ist das auch eskaliert, ne? Und wir vertragen uns wieder. Oder beim nächsten Mal machen wir es anders. Aber das wird so bei einem Menschen mit einer Demenz und herausforderndem Verhalten nicht gelingen. Also das heißt, wenn jemand vielleicht gerne raus möchte oder das Medikament nicht nehmen möchte, obwohl es vielleicht wichtig ist, müsste ich sagen, vermeide Konfrontation. Wenn der einmal sagt, ach hier den Scheißdreck, den will ich nicht, kannst du dir sonst wohin stecken, dass ich dann nicht nochmal sage, aber du musst das doch jetzt nehmen. Das wäre eine Konfrontation. Bitte immer vermeiden, vielleicht geht es in 5 Minuten oder in 10 Minuten nochmal. Der Mensch wird ja nicht sofort davon sterben, wenn er jetzt das Medikament nicht nimmt. Oder du musst dich jetzt ausziehen, vielleicht möchte jemand sich nicht ausziehen, um ins Bett zu gehen. Die Ehefrau zieht sich vielleicht nicht aus. Ja, gut, dann vielleicht mit den Kleidern schlafen. Also nicht weiter darauf beharren und sagen, aber du musst dich ausziehen, das gehört sich doch nicht. Also da ist die Tendenz, dass das eskaliert, relativ groß. Ist das verständlich mit vermeide Konfrontation?
Das ist auf jeden Fall verständlich. Das hat auch so ein bisschen wieder was von diesem Richtigstellen, dass ich unbedingt etwas, was zum Beispiel jetzt die Kleidung ablegen zum Abend, dass das unbedingt dazugehört.
Genau, das ist für Angehörige wirklich, wirklich schwer. Und sich da so ein bisschen, das ist so leicht gesagt, ne? Aber sich so ein bisschen locker machen und sagen, okay, dann schläft er heute einfach mit den Anziehsachen und
ohne Schlafanzug. Ja, oder es nochmal später zu versuchen, dem Moment nicht in Konfrontation gehen.
Und viele, ich habe auch häufig mit Angehörigen Kontakt, das ist interessant, die sagen dann, am Anfang ist mir das schwer gefallen. Aber dann, wissen Sie, das macht mir heute gar nichts mehr aus. Ich glaube auch daran, dass man das so ein bisschen trainieren kann. Das ist wie so ein Muskel, ne? Am Anfang ist es vielleicht ganz dünn, der Muskel, dass man dann sagt, ja, was muss doch und was sollen die Leute denken? Und nachher wird man da vielleicht auch ein bisschen routinierter und denkt, ja, es ist jetzt so, man kann auch mal das Eis mit den Fingern essen, ist auch keine große Aktion. Ich setze mich einfach daneben und toleriere das.
Ja, besonders wenn man dadurch Erfolg hat oder wenn diese Strategien auch funktionieren.
Und dann kann man stolz sein auf sich, dass man das geschafft hat, nicht zu sagen.
Ja, das kann man bestimmt.
Genau, also das wäre A, das heißt avoid confrontation, deswegen ist es A, vermeide Konfrontation. B ist handle zweckmäßig. Und das, das ist ein breites Feld, ne? Also handle zweckmäßig. Vielleicht auch nochmal wirklich, hier kann man die Demenzerkrankung auch nochmal so einbeziehen und sagen, kann mein Mann, meine Frau, mein Vater, meine Mutter das verstehen, wenn ich jetzt sage, die Realität ist aber diese oder die Realität ist jene? Ist das zweckmäßig oder ist das jetzt zweckmäßig, jemandem was zu verbieten oder handle zweckmäßig, ist vielleicht wirklich zweckmäßig zu sagen, ich verzichte jetzt darauf oder wir gehen jetzt mal raus, obwohl unter dem Mantel noch die Schlafanzugjacke ist. Das kann auch zweckmäßig sein, sowas kann auch zweckmäßig sein. Oder ich verzichte eben auf Macht oder ich verzichte darauf, dass das jetzt so sein muss, wie es eigentlich immer war. Das ist zweckmäßig.
Ja, und dann kommen wir zu C.
C heißt, formuliere das Gefühl und spende Trost. Das ist gar nicht so einfach zu erklären. Das würde bedeuten, wenn jemand sehr wütend ist und sagt, ich weiß genau, dass ihr hier unter einer Decke steckt. Du hast mir mein ganzes Geld geklaut. Jetzt kriegt man ja so den Reflex zu sagen, das ist doch Quatsch. Wer steckt denn hier unter einer Decke? Das bildest du dir alles ein. Jetzt hör mal auf mit diesem Unsinn. Und was dieser Punkt C meint, formuliere das Gefühl, ist, dass man sich mal vorstellt, dass die Person, das, was sie sagt, ihr steckt hier alle unter einer Decke, dass ich gar nicht dahin höre, was die Person sagt, sondern eher wie die Person es sagt. Also wirklich nur das Gefühl mir anschaue. Ich stelle mir dann manchmal vor, dass der Mensch, der mir was sagt, du hast mir mein ganzes Geld geklaut und ich weiß, dass ihr unter einer Decke steckt, dass man sich das vorstellt und sagt, ich höre das mal nur mit Zahlen. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ich weiß genau, 7, 8, 9, 10. Dann kriegt man so ein bisschen so, was ist das für ein Gefühl? Jemand ist aufgebracht, oder?
Ja.
Oder jemand ist richtig sauer.
Genau.
Und was dieser Punkt C hier vorschlägt, ist, dass ich nicht auf den Text eingehe, sondern dass ich das Gefühl benenne und sowas sage wie, oh, du bist ja richtig auf 180. Du hast wirklich, das merkt man, dass du wütend bist.
Ja.
Das verstehe ich.
Ja, ja, dass man das Gefühl bestätigt und
genau.
als real auch und als
ja, genau, dass man,
wertschätzen.
Ja, genau, dass man so vermittelt zu sagen, du bist wütend, du bist traurig, du bist ganz aufgebracht, das riecht dich auf, ohne aber auf den Text einzugehen, wovon die Person spricht. Das hört sich hier auch wieder ganz so leicht an, ist aber im Grunde wirklich richtig schwer, weil wir so gewohnt sind, auf den Text einzugehen. Das heißt, ich würde eben nur auf das Gefühl eingehen, ja, wie, du bist aufgeregt, du bist aufgebracht, das verstehe ich, das würde jedem so gehen. Das ist auch etwas, was einen wirklich aufregen kann. Und gar nicht auf den Text eingehen. Und vielleicht dann im zweiten Schritt versuchen abzulenken oder über etwas zu sprechen, was für die Person ein wichtiges Thema ist oder wo man weiß, da redet die Person gerne rüber. Oder man sagt ja so, man spricht immer wieder von Ressourcen. Also was ist denn was Stabilisierendes für die Person und darüber vielleicht dieses Gespräch anregen. Oder vielleicht sogar wertschätzen, dass man sagt, ja, Du hast immer für die Familie gesorgt, auf dich war immer Verlass. Also, dass man wirklich dann das Gute anspricht. Und das heißt, formuliere das Gefühl und spende Trost.
Ja, das hört sich wirklich auch sehr tröstend an. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das funktioniert. Auch.
Ja, weil Angehörige wissen das oft, über welches Thema spricht mein Mann, meine Frau, mein Vater, meine Mutter gern? Wo weiß ich, dass sie stolz wird auf sich oder auf das, was sie geleistet hat? Wenn man das immer wieder anspricht, das ist zum Beispiel auch etwas, wie man vielleicht herausforderndes Verhalten auch vermeiden kann.
Ja, das stimmt. Vor allen Dingen fühlt sich die Person dann ja auch viel wohler,
ja,
wenn sie bestärkt wird in
genau,
ihrer Person.
Genau, weil das oft so eine Not ist, die Menschen mit Demenz dann auch haben. Und wenn ich immer wieder versuche, so schöne Momente zu schaffen, dann sind die Momente der Not vielleicht nicht so häufig.
Ja, das fand ich nochmal eine sehr hilfreiche Maßnahme, die pflegende Angehörige, glaube ich, auch ganz gut umsetzen können. Aber Sie sagten schon ganz richtig, dass man das auch üben muss.
Ja.
Und vor allen Dingen muss man wahrscheinlich sich auch immer selbst reflektieren.
Ja,
das stimmt. Da könnte ich mir vorstellen, dass man in so einer Situation oder in so einer Pflegesituation auch gut immer Unterstützung gebrauchen kann oder
ja,
auch einen Austausch mit anderen pflegenden Angehörigen. Mhm. Ja, dass
unbedingt,
man sich einfach verbessert in in dem Umgang.
Ja, oder dass man sich entlastet. Also das ist auch immer, was ich unbedingt empfehle, dass Angehörige versuchen, in eine Gemeinschaft zu kommen, wo sie verstanden werden. Also das meistens sind das Menschen, die auch Angehörige mit Demenz begleiten. Und das ist ganz oft, dass es da eine ganz große Solidarität gibt und auch Verständnis, wo andere sagen, ja, nimm dir das nicht so ernst, das musst du da rein, da raus. Ne, dass dann die Angehörigen sagen, aber das geht mir trotzdem nicht gut dabei. Also dass wirklich, dass man versucht, in eine Selbsthilfegruppe zu kommen, oder die Alzheimer-Gesellschaften bieten sowas an oder an Infobroschüren kommt, dass man vielleicht auch sowas hat wie eine Notfallnummer, dass man jemanden hat und sagt, wenn ich wirklich hier ausrasten könnte, darf ich dich dann anrufen? Und du musst mir gar keine guten Tipps geben, aber ich muss es dann einfach mal erzählen. Ja, oder ich glaube, es gibt in vielen, ich weiß es nicht in allen, aber es gibt auch von der Stadt Angebote, wo es Gesprächskreise gibt, oder die Kirchen bieten das manchmal an, dass man das auf gar keinen Fall so versteht, zu sagen, irgendwie so, oh, ich kann nicht mehr, jetzt muss ich auch noch in eine Selbsthilfegruppe. So ist es überhaupt nicht, sondern dass man sagt, ich bin so klug, dass ich mir hier Unterstützung hole und dass ich mir Menschen suche, die das genau verstehen. Es gibt auch, zum Beispiel gibt es von dem Bundesministerium für Gesundheit auch einen Ratgeber, Ratgeber Demenz. Wenn man vielleicht so ein bisschen im Internet sich auskennt, kann man da auch eine ganze Menge an Material, wirklich gute Broschüren finden, wo so manches auch nochmal erklärt wird, was man vielleicht noch nicht so wusste oder noch nicht so verstanden hat.
Ja, und es ist ja, glaube ich, oder ich bin mir sicher, dass das ja auch für alle gesund ist und legitim ist, auch eine Pause haben zu wollen und vielleicht manche Dinge auch abzugeben an Betreuungsdienste oder Pflegedienste, ja, dass man wieder mehr Kraft hat und nicht 24 Stunden, sieben Absolut. Tage die Woche zuständig ist Absolut. Und eben diese Verantwortung tragen muss.
Ja, zum Beispiel die Tagespflegen, ne? Oder dass man auch mal vielleicht so einen Besuchsdienst hat, der mal 3 Stunden mit dem Angehörigen dann spazieren geht und ich kann mal in Ruhe zum Friseur gehen oder einen Kaffee trinken oder was auch immer machen. Unbedingt, unbedingt.
Ja, das ist ja auch häufig ganz gut zu finanzieren, weil es da ja auch Betreuungsgeld zum Beispiel gibt. Mhm. Und bei eingeschränkter Alltagskompetenz, das ist ja häufig bei Demenzerkrankten der Fall, so dass man da finanziell sich auch Unterstützung holen kann, wenn man solche Dienste in Anspruch nehmen möchte.
Ja, unbedingt. Das ist eine ganz, ganz gute Idee.
Es gibt also sehr viele unterschiedliche Unterstützungsangebote für pflegende Angehörige. Ich bedanke mich für das Gespräch, Frau Kleereiter.
Ja, sehr gerne.
Sie haben sicherlich noch abschließend einen Satz, den Sie dazu sagen möchten, oder einen Tipp, den Sie Menschen auf den Weg geben möchten.
Ja, ich habe da noch eine Idee. Das ist jetzt alles ganz schön, was wir besprochen haben, was eher ungünstig und was eher günstig ist im Umgang mit herausforderndem Verhalten. Ich kann das aus der eigenen Perspektive sagen. Mein Vater, der hatte auch eine Demenz, und ich mache das schon seit 25 Jahren und ich habe schon genau eine Idee, wie das, was sich eher positiv auswirkt und was eher negativ auswirkt. Und mein Vater hat immer mit mir geschimpft und auch so unberechtigterweise, und ich habe immer gedacht, wenn ich jetzt mich selber beraten würde, würde ich sagen, nimm dir das nicht so zu Herzen. Und der meint es gar nicht so, aber es hat trotzdem wehgetan. Also das ist ein wirklich sehr, sehr, eine sehr, sehr schwierige Situation, und man sollte doch wirklich sehr friedlich auch mit sich selber sein und sagen, ich kann mir das auch gut verzeihen, wenn mein Tag nicht so optimal gelaufen ist und sich nicht so selbst dafür entwerten oder sich immer noch mal tollere Sachen vornehmen, die dann wieder nicht gelingen. Also ganz so sich selber wertzuschätzen und zu sagen, das ist eine schwierige Situation und ich versuche jeden Tag mein Bestes und es reicht.
Vielen Dank, Frau Kleereiter. Ich hoffe, dass wir uns bald mal wieder treffen und dass wir uns nochmal unterhalten dürfen, gerne auch wieder bei uns hier im Podcast. Ja, ich verabschiede mich und freue mich, wenn wir uns nochmal wiedersehen.
Sehr gerne. War mir ein Vergnügen.
Sehr geehrte Damen und Herren, das war Wir sorgen für Sie, der Podcast des Qualitätsverbunds Geriatrie, QVG. Besuchen Sie auch unsere Website www.qualitätsverbund-geriatrie.de für weitere Informationen rund um Leben und Gesundheit im Alter. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie uns auch beim nächsten Mal zuhören.